Hallo bei Trending Topics. Herbstliche Nebelschwaden, überlange Nächte und Lockdown über Österreich. Da bleibt vielen nur mehr die Flucht in wärmere Breitengrade. Für Bitcoin-Liebhaber hat sich diesen Herbst ausgerechnet das kleine mittelamerikanische Land El Salvador, irgendwo eingezwickt zwischen Guatemala und Honduras, zu einem Fluchtpunkt entwickelt. Der österreichische Krypto-Experte Matthias Reder, tätig bei Coinfinity, ist gerade zurück aus diesem Bitcoin-Country und ihn begrüße ich jetzt für einen Reisebericht der besonderen Art im Podcast. Hallo Matthias.
Servus Jakob, grüß dich.
Wir wollen dich zum Start gleich mal vorstellen. Du bist der einer, den wir in der Redaktion immer wieder gerne zu Krypto-Themen fragen. Wie beschreibst du dich selbst?
Ja, ich bin Ex-Banker. Nach 20 Jahren habe ich die technologische Seite gewechselt, sage ich immer, vom Valuta-Tag zur Valuta-Sekunde und bin seit 2018 eben bei Coinfinity, Österreichs ältesten Bitcoin-Broker, und durfte dort bis Juli des heurigen Jahres die Abteilung Compliance und Geldwäsche, also die Prävention von Geldwäsche, mit aufbauen und war dann federführend für die Registrierung bei der Finanzmarktaufsicht als offizieller Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen zuständig. Und bin jetzt seit heurigem Jahr im Juli in der Funktion als Bitcoin Key Account Manager tätig und betreue da Großkunden bei ihren individuellen Wünschen, Bitcoin rein, Cash raus oder wie auch immer. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und nebenbei bin ich auch Member von Bitcoin Austria, von NGO, also quasi vom Verein. Und dieser Verein wurde eingeladen bzw. hatte Kontakte zu einer Spezialreise nach El Salvador. Und nachdem in diesem kleinen lateinamerikanischen Land seit 7. September diesen Jahres der Bitcoin auch als offizielles Zahlungsmittel, als Legal Tender anerkannt ist, also Rechtssicherheit hat im Sinne von der Staat sagt, ihr müsst oder ihr dürft Bitcoins akzeptieren, weitergeben, war das natürlich eine sehr interessante Geschichte für uns.
Okay, jetzt bist du einer von gefühlt sehr vielen Menschen, die diesen Herbst nach El Salvador geflogen sind. Du bist jetzt gerade wieder zurück und du hast es auch gerade gesagt, El Salvador bekannterweise natürlich berühmt geworden dieses Jahr dafür, dass Bitcoin jetzt ein offizielles Zahlungsmittel neben den US-Dollar dort ist. Aber warum gerade El Salvador? Wie lässt sich das erklären?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil El Salvador ist ja nicht groß. Also es ist ein bisschen größer als Niederösterreich, ja? Hat 6,5 Millionen Einwohner. Davon muss man aber wissen, dass 3 Millionen El Salvadorianer sozusagen im Ausland sind, hauptsächlich in den USA bzw. Kanada, aber auch Europa. Und El Salvador hat keine eigene Währung. Seit 2001 bedient sich El Salvador sozusagen den US-Dollar und hat sozusagen auch keine eigene Geldpolitik in dem Sinn, dass sie einfach per Knopfdruck die Geldmenge erhöhen kann oder geldpolitische Maßnahmen in dem Sinn setzen kann, wie zum Beispiel die EZB oder die Fed. Und El Salvador hat ein riesengroßes Problem, weil es gibt schwanken zwar die Datenangaben, aber die Arbeitsmigranten senden Geld nach Hause. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zwischen 17% und 22% des Bruttoinlandsproduktes machen diese Arbeitsmigranten aus. Ganze Familien leben davon. Ja? Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass die Arbeitsmigranten manchmal legal, manchmal illegal im Land sind. Das heißt, die brauchen sozusagen irgendeinen Intermediär, einen Überträger, der sozusagen ihr Bargeld dann nach Hause schickt. Und das ist sozusagen im internationalen Fachjargon genannt Money Remittance. Und für diese Dienstleistung werden die ärmsten Armen sozusagen sehr stark zur Kasse gebeten. Ja, und das ist auch mit ein großes Problem, weil wenn man sagt, okay, circa ein Viertel oder ein Fünftel des Bruttoinlandsproduktes wird sozusagen nach Hause gesendet. Und hier sind teilweise Gebühren zwischen 10% und 15%, die diese Menschen bezahlen müssen. Und das ist natürlich, wenn man sich das zusammenrechnet, da kommt man auf Millionenbeträge, die sozusagen bei diesen Intermediären hängen bleiben. Und Präsident Bukele, also von diesem kleinen Land, hat Zahlen genannt zwischen 400 und 500 Millionen US-Dollar, die hier jährlich bei den Intermediären hängen bleiben und nicht bei den Empfängern ankommen. Und da sprechen wir zwischen 1,5 und 2% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, US-Dollar nach El Salvador zu senden, ist extrem teuer. Und seit 7.9. gibt es die Möglichkeit, das mit Bitcoin zu tun. Derjenige, der Bitcoin hat, kann von überall weltweit die Bitcoins dann sozusagen nach El Salvador senden. Und der sie in El Salvador empfangen hat, ja, wir wissen beide, dass das Bitcoin-Netzwerk per se sehr, sehr günstig ist. Also da kann man so zum Transaktionen unter einem Dollar, ist im Normalfall on-chain hier der Fall. Und derjenige, der die Bitcoins empfängt, hat dann die Wahlmöglichkeit. Ja? Also er kann ja auch im Land dann weiter mit Bitcoins bezahlen oder er kann sich eben sofort die Bitcoins auch als US-Dollar auszahlen lassen. Und das macht es extrem interessant, hier diese Alternative Bitcoin zu installieren. Und natürlich, das ist eines der großen Probleme, das hat Bukele richtig erkannt. Und da kann Bitcoin wirklich eine adäquate Lösung für die Ärmsten der Armen sein. Es gibt extreme Probleme noch in diesem Land, das muss man vielleicht auch wissen, weil für den Bitcoin-Empfang etc. muss man natürlich online sein. Wobei aus meiner Erfahrung nach die Online-Netzabdeckung sehr, sehr gut ist in diesem Land. Ja. Wir konnten vor Ort SIM-Karten erstehen. Da ist man mit einem Gigabyte mit 7 US-Dollar sozusagen dabei. Das ist relativ günstig. Der Empfang und die Infrastruktur sind sehr gut ausgebaut. Zumindest wir waren eigentlich im ganzen Land unterwegs. Wir durften bei einer Führung damit dabei sein. Wir wurden herumgefahren mit Bussen. Das Ganze wurde auch organisiert von einer deutschen Reisegruppe, derer wir uns anschließen durften. Aber natürlich ist natürlich, du brauchst ein Smartphone. Das ist natürlich der Einstieg. Ja. Du musst online sein und die große Bildungsrate bzw. die Analphabetenrate, die doch mit 33% der Bevölkerung recht hoch ist, das sind noch die Hürden, die zu stemmen sind. Klar, ja. Aber ich finde den Schritt extrem mutig.
Lass uns mal gemeinsam das Land ein bisschen kennenlernen. Wenn man das googelt, dann entdeckt man in der Google-Bildersuche natürlich schöne Strände, Vulkanlandschaften, viele Dinge, die man sich so von Mittelamerika erwartet. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt gerade auch vorher auf der Webseite des Außenministeriums nachgeschaut, die schreiben dort schlechte Sicherheitslage im Land, gewalttätige Jugendbanden, hohes Gefahrenpotenzial und so weiter und so fort. Also man soll sehr vorsichtig sein, wenn man dorthin reist. Wie war es für dich, dort unterwegs zu sein?
Also die Sicherheitslage hat mir im Vorfeld natürlich auch zu denken gegeben. Das ist, wenn man das so durchliest, sich im Auswärtigen Amt, dann kommen einem schon Zweifel, ob das die richtige Wahl ist eines Urlaubslandes. Ganz einfach gesprochen, vor Ort gilt es einfach, ein paar Regeln zu beachten. Ja, das ist einfach, wenn es dunkel wird, sind im Normalfall die El Salvadorianer zu Hause. Ja. Es gilt auch, gewisse Viertel zu meiden. Ja, das ist einfach einmal so. Da weiß man das schon, dass die Banden sozusagen in diesen Vierteln sehr aktiv sind. Das heißt, man geht dort einmal gar nicht rein. Ja. Und ich habe mich dann vor Ort extrem sicher gefühlt. Das hat vor allem auch Bukele seit seiner Amtszeit 2019 war eines der großen Aufgaben. Und damit sind die Gesamtbevölkerung mit ihm extrem zufrieden, muss man dazu sagen, gerade aus der ärmlichen Schicht. Also er hat die Sicherheitslage wirklich im Griff. Ja. Man sieht fast an jeder Ecke postiert Polizisten, teilweise auch Militär, ja, die patrouillieren, die Präsenz zeigen. Ja. Und er hat mit den Gangs sozusagen die Sicherheitslage im Griff. Natürlich musst du dich an gewisse Sachen halten. Ja. Als Tourist kann ich einfach nicht überall reinspazieren und schon gar nicht zu jeder Tag- und Nachtzeit, sondern ich sollte mich hier sozusagen auf den normalen Wegen begeben. Die Dinge, die ich war, also ich war in der Shopping Mall, wo auch die normalen El Salvadorianer waren. Wir sind natürlich auch am Strand gewesen. Wir waren ganz normal beim McDonald's. Wir waren im Steak-Restaurant. Wir waren in den normalen Pupusas-Restaurants. Wir waren auf den normalen Ausflugs-Touristenattraktionen. Also da hast du auch noch für sich nichts gemerkt. Man hat immer gesehen im Hintergrund die Polizei und Militärpräsenz. Und das gibt dir dann auch natürlich ein gutes Gefühl der Sicherheit, ja. Also allgemein, also ich könnte von keinem einzigen Vorfall berichten, wo ich mich ungeschützt gefühlt hätte, beziehungsweise bedroht hätte, ja. Also das war de facto nicht der Fall in dieser ganzen Woche.
Ja, das heißt, man kann ganz normal shoppen, essen gehen und so weiter und so fort. Und da ist jetzt natürlich die interessante Frage, habt ihr dann alles in Bitcoin bezahlt?
Jein. Wir haben natürlich überall gefragt, ob wir mit Bitcoin zahlen können, aber es ist in El Salvador kein Muss. Ja? Das heißt, derjenige kann sagen, ich habe technisch keine Möglichkeit. Du bist nicht verpflichtet, diese Shibo Wallet vor allem bei Firmen sozusagen zu integrieren, weil du musst das ja ins Kassensystem integrieren. Das muss natürlich eine Softwareanbindung sein. Das ist ein bisschen mit Kosten verbunden, vor allem bei den Firmen. Deswegen haben noch nicht viele Firmen offiziell diese Shibu Wallet im Einsatz. Bei den Privatpersonen in der Bevölkerung sind es angeblich 45%. Über 3 Millionen El Salvadorianer nutzen diese Shibu Wallet. Und es gibt noch technische Probleme. Also das haben wir im Praxistest auch gesehen. Also ich habe meine Pupusas sozusagen, das ist diese Nationalspeise in El Salvador, das ist so ähnlich wie Tacos, aber nur dicker, gefüllt mit Fleisch oder mit Käse etc. Das wird dann herausgebraten, extrem lecker mit Kraut und mit so einer Dipsauce gegessen. Und das ist extrem günstiges, aber extrem leckeres Essen, wie ich finde. Und auf der Straße hast du dann sozusagen zahlen können. Der Verkäufer hat Bitcoins angenommen, ja. Oder ich war beim Friseur auch, ja. Der hat auch Bitcoins akzeptiert, ja. Und im Steak-Restaurant hat er gesagt, nein. Also, das ist natürlich komplett unterschiedlich. Und was ich auch bemerkt habe, also es funktioniert nicht immer. Ja? Also wenn du die Transaktion anstößt, dann kann es sein, dass hier Fehlermeldungen kommen. Es kann auch sein, dass die App mal nicht funktioniert. Ja? Also diese technischen Probleme sind nach wie vor da. Und dort, wo es funktioniert hat, war es natürlich super. Was ich auch gesehen habe, ist, dass die Bevölkerung den Umgang mit dieser App, ja, noch nicht ganz heraus hat. Es gab zwar begleitende Werbemaßnahmen bei der Einführung, man muss sich das so vorstellen, es gibt es eigentlich erst seit 6 bis 8 Wochen diese App im Einsatz. Und es hat also eine Werbestrategie gegeben, wo halt eben mit Prominenten für diese Shivo-App geworben wurde. Es gab auch diese 30 US-Dollar, die man sich sozusagen gratis abholen konnte. 30 US-Dollar, das ist schon eine Menge Geld. Wenn man weiß, dass der Pro-Kopf-BIP bei ca. 6.500 Dollar pro Jahr liegt, das heißt, wir haben so ein Durchschnittseinkommen zwischen 350 und 500 US-Dollar pro Monat für einen normalen El Salvadorianer. Das sind 30 Dollar, die man geschenkt bekommt, wenn man eine App sozusagen neu installiert und sich anmeldet. Natürlich ein hoher Anreiz.
Das holt sich natürlich jeder, ja.
Wie du selbst weißt, sind Anreize in der Bevölkerung für die diversesten Maßnahmen schlicht und ergreifend einfach notwendig, um relativ schnell in die Breite zu kommen. Weil wenn nur 10% oder 15% der Bevölkerung diese Shivo-App nutzen, dann bringt es ja de facto nichts. Du willst ja eigentlich überall dann zahlen können. Was aber das Interessante war, viele Personen haben gar nicht gewusst, dass sie automatisch aber einstellen können in der App, wenn sie Bitcoins empfangen, dass die automatisiert in US-Dollar wechseln soll. Das heißt, jeder, der sagt, okay, ich empfange zwar Bitcoins, kann einstellen in dieser App, ich möchte kein Kursrisiko tragen, ja? Und ich möchte eigentlich sofort gewechselt haben in US-Dollar. Und dieser Wechselvorgang war de facto kostenlos, ja? Das heißt, ich habe zwei Währungen, wenn man so will, in dieser Shivo-App. Das eine ist US-Dollar, das andere ist Bitcoin. Und der User kann jederzeit wählen, ja, ob er die empfangene Transaktion sofort konvertieren möchte oder ob er sozusagen die Bitcoins behalten möchte und vielleicht für einen späteren Zeitpunkt sich aufheben. Wie gesagt, ich glaube, die technischen Sachen, das wird aus meiner Sicht gelöst werden. Da gehe ich davon aus, dass das die nächsten Wochen eigentlich immer besser wird, auch mit den neuen App-Versionen. Auf der anderen Seite muss man einfach viel, viel mehr für die Bildung tun, für die Anwendung. Da haben wir einfach schon wir kennen ja Bitcoin-Apps, wie sie prinzipiell funktionieren mit Send and Receive. Dann hast du die Einstellungen, die Settings, ja, da kannst du auch sehr, sehr viele Einstellungen tätigen. Da muss man einfach auch mehr die Bevölkerung an die Hand nehmen, um einfach dieses Look and Feel, ja, wie ich so schön sage, viel, viel besser umsetzen zu können. Es wird auch in dieser Shivo-App jetzt die nächsten Wochen eine Art Education-Feature installiert, wo die Leute sozusagen durchgeführt werden mit Lernvideos etc. Was ist überhaupt dezentrales Netzwerk? Was ist überhaupt Bitcoin? Warum muss man diese und jene Einstellung machen? Also es wird hier noch einiges kommen. Alles zu seiner Zeit, sage ich einmal, weil der ganze Prozess relativ kurzfristig aufgesetzt wurde und es da natürlich zu technischen Problemen auch gekommen ist und auch noch immer gibt. Das muss man auch ganz deutlich sagen.
Okay, jetzt sind dann nicht alle Fans von der Idee oder von diesem Ding. Es gab auch bei der Einführung, beim Start dieses neuen Gesetzes ja auch Proteste, Demonstrationen gegen Bitcoin als Zahlungsmittel. Merkt man noch was davon? Gibt es noch Gegner oder hat sich das beruhigt?
Also ich habe keinen einzigen getroffen, der gesagt hat, Bitcoin ist ein Scam oder er ist verärgert wegen dieser Situation. Ich habe nur viele getroffen, die sozusagen noch nicht wirklich Bescheid wussten, dass sie sozusagen dieses Kursrisiko eigentlich automatisiert hedgen können, ja, weil das ist ja natürlich eine gefühlte Gefahr für denjenigen, der wenig verdient, wenn er dann sagt, okay, jetzt habe ich eh schon wenig, bekomme wenig Bitcoins, im Gegenwert und das ist vielleicht innerhalb von einem Tag 10-15% weniger wert. Ja? Aber wenn man hier aufgeklärt hat etc., also ich habe keinen totalen Gegner von Bitcoin. Manche haben natürlich gelacht und gesagt, nein, das sozusagen dieses Geld akzeptiere ich nicht. Ja, ist ja die Wahlmöglichkeit, es ist ja niemand dazu verpflichtet. Kann sich jeder sozusagen ausreden und sagen, ich habe diese technische Möglichkeit nicht und damit muss es auch nicht. Ja, und das finde ich aber auch schön. Man muss ja auch Bitcoin sozusagen als Alternative begreifen. Ja. Ich finde auch nicht, dass alle dazu verpflichtet werden, Bitcoin sozusagen zu nutzen, sondern ich habe immer die Möglichkeit, in US-Dollar zu bleiben, beziehungsweise automatisiert zu konvertieren. Und das finde ich extrem wichtig, dass diese Funktionalität und dieses Feature da ist, weil die Leute sollen eigentlich Step by Step den Umgang damit lernen.
Also das heißt, ich verstehe, der Use Case aus dem Ausland der Familie Geld zu schicken, ist wirklich ein relevanter Use Case. Im Land selbst jetzt dann ein Bier mit Satoshis zu bezahlen, wahrscheinlich weniger, oder?
Naja, mit dem Lightning-Netzwerk, also es ist wirklich extrem einfach, wenn man sich jetzt da anstellt. Also natürlich hast du Retourgeld bekommen, du kriegst Bargeld, aber Bargeld ist halt immer auf irgendeiner gewissen Art und Weise auch umständlich. Ja? Also der manuelle Wechsel, das Rausgeben. Ich habe mir relativ viele kleine Scheine auch mitgenommen. Ja? Also ich habe natürlich auch Bargeld mitgenommen, US-Dollar, 1er, 5er und 10er. Aber wenn du sozusagen in so einem Land bist als Tourist und möchtest mit deinem 100-Dollar-Schein zahlen, also das Retourgeld stellt manchmal natürlich die Händler vor eine große Herausforderung. Ne? Du musst immer Wechselgeld parat halten, du musst das Ganze dann zur Bank bringen oder auch nicht, je nachdem, ob du ein Bankkonto hast. Es haben ja nicht mal 3 Millionen El Salvadorianer eine Kontoverbindung, eine offizielle. Das heißt, es gibt mehr Leute, die diese Shibo-Wallet jetzt haben, als es Leute gibt, die Bankkonto haben. Das muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Da frage ich mich ja schon, warum unser oder das normale Finanzsystem bis dato in diesem Land noch nicht zu Fuß fassen konnte oder etc., obwohl es teilweise die Konten gratis gibt. Das durfte ich auch mit einem Bankvertreter kurz besprechen, wo wir einen Vortrag gehört haben, weil auch die offiziellen Banken natürlich Bitcoin in ihr System mit aufgenommen haben. Die warten noch auf die Freigabe der Nationalbank im Sinne von Prävention von Geldwäsche, so wie es bei uns auch ist. Aber die haben in ihre Banksysteme innerhalb von einem Monat die Services integriert zum Kaufen und Verkaufen und Transfer von Bitcoin. Nur Bitcoin ausschließlich, ganz klar. Ja. Die haben das technisch geschafft und warten noch auf die Freigabe. Das ist auch ein extrem interessanter Aspekt, den vor allem Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen natürlich im Fokus haben, wenn es hier ein Land gibt, die den Bitcoin als Legal Tender haben. Das heißt, du hast Rechtssicherheit. Ja. Jetzt möchte ich nicht behaupten, dass wir Rechtsunsicherheit in Österreich haben, aber es ist trotzdem natürlich ein interessanter Aspekt, ein Land zu haben, wo man vielleicht auch dort eine Kontoverbindung aufmachen kann. Das ist auch als Ausländer jederzeit gestattet, also es gibt hier keine Restriktionen, das habe ich auch extra nochmals nachgefragt, um dort möglicherweise auch Teile seines Bitcoin-Vermögens zu parken, ja, bei einer offiziellen Bank, die sozusagen hier auch vielleicht Teile als Einlagensicherung dann betrachten muss, ja, weil es eben Legal Tender ist. Also das sind extrem spannende Aspekte, die es, und das werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich möchte mir unbedingt eine Kontoverbindung in El Salvador zulegen. Ich habe die Kontakte auch und werde hier auch dranbleiben. Weil das möchte ich ausprobieren, das ist schon auch ein Aspekt, warum natürlich auch die Bitcoin-Fans nach El Salvador pilgern, weil wenn man über das Thema Bitcoin mit offiziellen und auch inoffiziellen und mit der normalen Bevölkerung spricht in El Salvador, dort ist Aufbruchstimmung, das ist unglaublich, was sich dort tut, also die sehen Bitcoin als Chance, das habe ich das letzte Mal eigentlich nur beim Bürgermeister von Miami oder beim neuen Bürgermeister von New York gesehen, die unisono berichten, dass Bitcoin zu ihrer Standortstrategie zählt. Ja, also alles rund um Bitcoin, die Firmen, die Mitarbeiter, die Menschen, das Netzwerk, ja, die zählen das als Standortvorteil. Ja. Und wenn du den Politikern dann vor Ort zuhörst, wie die über Bitcoin positiv reden und das verstehen sozusagen als Chance für das ganze Land und auch für die Bevölkerung, dann ist das ein ziemlicher Unterschied zu dem, was in Österreich stattfindet.
Absolut, ja. Das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage, denn aus meiner Sicht ist das, was Präsident Bukele ja macht, und der macht ja seine Ankündigungen ja nicht auf Spanisch, sondern sehr oft auf Englisch. Es ist ein sehr cleveres Standortmarketing, denn er hat es ja, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit geschafft, dass teilweise sehr wohlhabende Bitcoin-Enthusiasten ins Land kommen und sich überlegen, dort zu investieren. Ist das cleveres Standortmarketing am Ende, auf diese Bitcoin-Sache zu setzen, wo es weniger darum geht, dass man da jetzt seine Steaks und Biere mit Bitcoin bezahlt, aber vielmehr darum, Investoren ins Land zu holen?
Also ich finde das eine ausgezeichnete Strategie. Ja. Er hat da de facto eigentlich nichts zu verlieren. Ja. Er präsentiert sozusagen sein Land als Open-Source-Basis, als willkommene Basis für eine Gemeinschaft, und da sage ich es bewusst, Gemeinschaft von Bitcoinern, die eigentlich de facto überall anders etwas belächelt werden, beziehungsweise sogar teilweise ins kriminelle Eck gestellt werden. Ja. Und dann hast du hier ein Land, das dich mit offenen Armen willkommen heißt, ja, und sagt, wenn du Bitcoiner bist, dann darfst du hier sein. Du kriegst sogar teilweise Steuererleichterungen, aber das können wir dann eh gleich sprechen. Er macht das natürlich marketingtechnisch extrem geschickt. Muss man ihm zugute halten. Wenn jetzt zum Beispiel auch das ganze Thema mit Tourismus, ja, ich durfte ja mit der Außenministerin sprechen und mit dem Tourismusminister, und also wie die alle sprühen vor Euphorie zum Thema Bitcoin und was hier noch alles kommen wird, dann ist das schon eine ganz, ganz tolle Geschichte im Sinne von auch natürlich Marketing. Aber ich glaube, diese strategische Vorgehensweise, und er hat jetzt diesen First-Mover-Effekt, ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr weitere Länder folgen werden mit diesem Schritt. Ja, das ist eigentlich aus meiner Sicht aufgelegt. Es ist auch ein wirtschaftlich bedingter Schritt, da hast du vollkommen recht. Wobei, das muss man wissen, also wirtschaftlich ist in Lateinamerika oder eigentlich in Mittelamerika El Salvador einer der Musterschüler. Ja. Sie hätten es eigentlich gar nicht notwendig. Sie haben heuer ein Wirtschaftswachstum von voraussichtlich 9%. Sie haben eine offizielle Inflationsrate von 0,9%, ja, also ein extrem stabiles Umfeld. Sie haben extrem gute Infrastruktur, also die Straßen wurden massiv ausgebaut, Brücken wurden ausgebaut, das Telefonnetz wurde ausgebaut. Sie sitzen auf einem unheimlichen Quell an thermaler Energie, also Energie, die ihnen de facto nichts kostet, Vulkanenergie sozusagen. Das ist relativ einfach, es wird runtergebohrt auf ca. 2000, 2500 Meter. Dann wird heißes Wasser sozusagen raufgepumpt, ja, dieses heiße Wasser wird sozusagen abgekühlt, dann gibt Wärme ab, das wird genutzt und der Wasserdampf wird genutzt für 100% erneuerbare Energie und das treibt Turbinen an und ja, das Problem ist halt auch ein bisschen die Logistik, wieso, wenn man zentral Energie produziert und das dann über das Land verteilen muss, es ist ein sehr hügeliges Land, wie ich mitbekommen habe im Bus, ja, es geht rauf und es geht runter, da ist natürlich auch schwierig mit den Masten die Elektrizität auch wirklich bis zum Endpunkt, bis zum Konsumenten zu verteilen, da geht einfach 30-40% des Stroms verloren, das ist auch ganz klar. Auf der anderen Seite kannst du nicht so viel, wie du Strom produziert hast, in die Leitung hineinpumpen. Das heißt, es bleibt Strom über, der prinzipiell immer vergeudet bzw. abgelassen wurde. Und dieser Strom wird auch zum Beispiel fürs Bitcoin-Mining verwendet, weil der de facto sonst ein Abfallprodukt gewesen wäre. Und das finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Anwendung fürs Bitcoin-Mining zum Beispiel.
Zum Thema Bitcoin-Mining will ich später noch fangen. Lass uns noch kurz zum Präsidenten Bukele sprechen. Und zwar, der ist ja jetzt sehr präsent, auch in den sozialen Medien, natürlich in der Crypto-Community. Auf der anderen Seite ist er ja natürlich auch dafür bekannt, dass er eigentlich ein Populist ist. Er inszeniert sich auch gern mit großen Militärparaden und so weiter. Wie ist der einzuschätzen? Was hältst du von ihm, beziehungsweise wie sind da so die Stimmung in der Bevölkerung?
Also der Rückhalt in der Bevölkerung ist grandios. Also alle, die ich gefragt habe, sind anscheinend Bukele-Fans. Er dürfte seit 2019, wurde ja im ersten Wahlgang mit 53% der Stimmen von 4 Kandidaten sofort als Präsident gewählt. Das ist auch zum Beispiel ein Zeichen, also er ist voll demokratisch gewählt. Aber natürlich setzt er Maßnahmen hinsichtlich seiner Popularität, hinsichtlich seines Marketingauftritts, damit er natürlich seine Erfolge, die er vorweisen kann, wirtschaftlich genauso wie von der Bevölkerung, also von den Goodies, die sozusagen die Bevölkerung hat. Er lässt neue Schulen bauen. Er hat jetzt ein vielleicht jetzt auch mit diesen strategischen Bitcoin-Reserven, die er angelegt hat, sozusagen für den Staat, und das schöpft er permanent ab und baut damit Schulen. Es werden weiter Straßen verbessert, es werden die Lebensbedingungen verbessert, es geht um sauberes Wasser und den Zugang zur Elektrizität. Das ist extrem wichtig, weil nach wie vor ein Drittel der Bevölkerung von El Salvador unter der Armutsgrenze lebt. Es ist nach wie vor noch ein extrem armes Land, aber mit Tourismuseinnahmen, mit beginnendem Wohlstand der Gesamtbevölkerung wird sich das auch anders entwickeln. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ihn nicht persönlich getroffen, ob er jetzt wirklich so ein Populist ist etc., aber wenn ich mir ansehe, wie hier andere normale Politiker teilweise auch in Österreich agiert haben oder auch in Europa, wo da der Unterschied liegt, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wenn ich mir einen Macron anschaue oder sonst irgendetwas, der auch einen ausschweifenden Lebensstil pflegt, also ich denke, das sollte man vielleicht nicht so sehr mit dem Finger nach El Salvador zeigen, sondern es gibt auch hier Beispiele, ob das jetzt populistisch ist oder nicht, vielleicht für den einen ja, für den anderen nein, kann ich jetzt auch nicht so sagen. Er setzt wirklich gute Maßnahmen, gute Schritte und natürlich bin ich ein bisschen ein Fan von meinem Bitcoin-Präsidenten, weil er uns und als einziger, muss man sagen, weltweit hier als offizieller Staat mit offenen Armen empfängt und das muss ich ihm schon sehr positiv zugute halten.
Okay. Die anderen Leute, die du auf deiner Reise getroffen hast aus den USA, aus Europa, was würdest du sagen, warum kommen die dorthin? Ist das einfach mal so der Faszination wegen, sich das mal anzuschauen oder gibt es dann auch wirklich Leute, die konkret dorthin kommen, um dort zu leben, dort zu investieren? Wie schaut's da aus?
Also es gibt verschiedene Maßnahmen. So ganz habe ich das noch nicht durchblickt. Ich muss mich da erst einlesen. Es gibt auch eine eigene Homepage dafür. Angeblich, wenn du bereit bist, mindestens 3 Bitcoins in El Salvador zu investieren, zum Beispiel dir eine Wohnung zu kaufen oder ein Bankkonto und das sozusagen hinterlegst etc., dann bekommst du sozusagen eine Permanent Resident, also eine Aufenthaltsbestätigung. Es gibt dann Maßnahmen, die Bukele jetzt setzen möchte, wenn man in dieser Bitcoin City sozusagen einziehen möchte, dass man eben Steuererleichterungen oder gänzliche Steuerbefreiungen bekommt, dass man sozusagen nur den Mehrwertsteuersatz von 13% zu zahlen hat oder einen erleichterten Steuersatz von 10%. Ich finde diese Ankündigungen gut. Mir fehlt aber ehrlich gesagt hier ein bisschen die genaue Grundlage, wer bekommt jetzt wann was, ja. Was sind die Schritte genau, die ich sozusagen als Ausländer setzen muss, damit ich so eine permanente Aufenthaltsbewilligung bekomme? Da fehlen mir noch Informationen. Bukele ist ja auch dafür bekannt, dass er mit sehr vielen Passwörtern sozusagen agiert und dann hinten nach man aber nicht genau weiß, okay, wo kann ich mich jetzt genau an, was ist jetzt die Internetadresse, wo kann ich eine E-Mail hinschicken zum Beispiel, wo sehe ich alle Informationen etc. Aber das wird aus meiner Sicht alles noch kommen. Weil mit sehr vielen Amerikanern gesprochen, sozusagen Lateinamerika ist ihr Hinterhof, die fliegen da einfach runter, das ist ihre Zeitzone. Die haben da extrem großes Interesse, ja, weil halt eben manche Bundesstaaten in Amerika dem Bitcoin noch, ja ich sag's wie es ist, feindselig gegenüberstehen, während manche Bundesstaaten wie Florida oder New York hier beginnen, extrem freundlich zu sein. Und da sieht man auch wieder, wie die Welt sich teilt. Wenn man sich wo willkommen fühlt, dann überlegt man eher, ob man dort auch aktiv wird. Ich habe mir ja auch Wohnungen und Häuser angesehen vor Ort. Bevor ich zum Flughafen gefahren bin, habe ich die Gelegenheit noch genutzt. Ich würde mir jetzt nicht behaupten, dass ich sofort zuschlage, aber es ist schon im Hinterkopf bei mir und das wäre eine interessante Alternative.
Lass uns zum Abschluss noch über die ganz neuesten Pläne von Bukele sprechen. Es geht natürlich um die groß angekündigte Bitcoin City. Also da soll eine Stadt entstehen, offenbar kreisförmig rund um einen Vulkan. Es soll dort Steuerfreiheit herrschen. Es soll dort Bitcoin-Mining mit Thermalenergie stattfinden. Es soll die erste große Bitcoin-Stadt der Welt werden. Was ist davon zu halten?
Also ich finde die Idee prinzipiell eigentlich super. Auf der anderen Seite muss man eigentlich dahinter schauen und sagen, was ist das eigentlich? Das ist eigentlich eine riesengroße Crowdfunding-Kampagne. Punkt. Ja. Wie hat sich El Salvador bis dato finanziert? Rein am internationalen Kapitalmarkt. Das war sehr teuer für diese el salvadorianische Regierung. Das letzte Mal 2020 hat man 800 Millionen US-Dollar am Kapitalmarkt aufgenommen und zahlt dafür 7,125%. Ja. Wenn man sich das vor Augen führt, für ein Land, das eine geringere Staatsschuldenquote, also in Prozent am BIP gemessen als Österreich hat, ja, Wenn man sich da vor Augen führt, dass sich die Griechen und die Italiener aktuell auf 10 Jahre unter oder mit circa 1% verschulden, ja, und dieses lateinamerikanische Land muss über 7% abdrücken, dann weiß man schon ungefähr, wer da die Geldgeber sind und wer da dahinter ist, weil nachdem ja der US-Dollar hier die Staatswährung ist, man weiß auch, dass der Staat, also dass der IWF jetzt nicht kein großer Freund von dieser Idee ist mit dem Bitcoin. Und ja, jetzt legt er sozusagen in einer Art Crowdfunding 1 Milliarde US-Dollar auf zu einem Coupon von 6,5%. Also da hätte er schon mal gespart zu dem, was er internationalen Investoren gibt. Ja. Und wenn die Leute bereit sind, ihm Geld zu borgen für seine Versprechungen, ja, why not? Das ist ja eine ganz normale Crowdfunding-Kampagne, die sich eben an extrem viele Kleinanleger richten wird. So gehe ich mal davon aus. Das Thematik kann man jetzt sagen, er möchte ja 50%, also 500 Millionen, gleich direkt in Kauf, direkt von Bitcoins, also zum Aufbau der strategischen Reserve, haben wir vorher schon besprochen, verwenden. Und der Rest soll dann sozusagen in die Infrastruktur oder in den Aufbau dieser Bitcoin City fließen. Da fehlt es mir noch ein bisschen an konkreterem Material im Sinne von, wie viele Häuser wird es geben, wie viele Wohnungen, wie groß soll diese Stadt überhaupt werden.
Da muss man auch dazu sagen, also 500 Millionen, das klingt jetzt vielleicht viel, aber für den Bau einer Stadt ist das ja nichts. Also das ist ja,
richtig.
Ja sehr, sehr, sehr wenig Geld, für wenn man eine ganze Stadt plant. Ne?
Genau. Aber die Idee von so Free Cities, unter Anführungszeichen, die ist nicht neu. Die wird eigentlich permanent populärer weltweit. Also wir erleben ja ein Staatsversagen teilweise von zentralen Instanzen, ja nicht nur, wenn wir jetzt bei uns schauen, sondern auch eigentlich weltweit, nicht nur durch Covid. Wir haben vor allem in diesen Entwicklungsländern einfach Staaten, die ihren ureigensten Aufgaben überhaupt nicht mehr nachkommen. Also da geht es eben um die Wasserversorgung, Elektrizität, Sicherheit. Ja. Und diese Free Cities, wie sie auch genannt werden, das ist ja auch ein Thema, was gerade zum Thema Sicherheitsaspekt immer mehr kommen wird, dass sich sozusagen Städte per se autonom mehr verhalten und die Dinge einfach auch selbst in die Hand nehmen. Und es wird halt eben ein extrem interessantes Projekt werden. Wie gesagt, mir fehlt da noch ein bisschen die Detailinfos, werde das aber sicher nachlesen, weil ich halte das für ein extrem spannendes Projekt. Auch für mich als Investor, also ich werde mich da sicherlich auch beteiligen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich die Idee extrem interessant finde. Ob ich dann vielleicht wirklich auch Mitglied dieser Bitcoin City werde, das möchte ich mal dahinstellen. Aber alleine diese Möglichkeit zu bekommen und dann vor Ort zu sehen, wie das so ankommt. Ja, wir sind eigentlich mittendrin in einem riesengroßen Live-Experiment. Das hat es vorher noch nie gegeben. Ich glaube, es wird auch viel hinauslaufen auf das System Try and Error. Ja, ganz einfach. Zu sehen, was funktioniert nicht. Das kann man vorher teilweise auch gar nicht so genau prognostizieren. Wie wird das angenommen von den Leuten? Kommen wirklich die Leute also aus dem Ausland dann hin? Wie wird das mit dem Thema der Sicherheitslage? Wird das so bleiben? Wird das besser werden? Und wie entwickelt sich dann gesamtwirtschaftlich diese Region? Ist ja eine kleine Region, eine Mini-Region, wenn man so will. Auch in dem geopolitischen Zusammenhang mit ganz Lateinamerika, mit den großen, großen Problemen, die noch vor Ort herrschen. Extrem spannend. Ich bin aber extrem froh, dass hier jemand diesen First Mover auch gemacht hat, weil ohne unternehmerisches und auch politisches Risiko, das Bukele eingeht, wird man eigentlich nie sehen, ob solche Ideen auch nicht wirklich zielführend sein können. Und durch Try and Error wird man auch gleich sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Absolut. Also da gibt es auch offenbar ein wenig oder ist eigentlich sehr viel Startup-Spirit in dieser Regierung. Vielleicht noch eine letzte Frage zu Bukele selbst. Was denkst du, ist er so ein genialer Kopf, dem das alles selbst einfällt, oder hat er findige Berater, Consulter, die ihm diese Pläne aushecken?
Wie gesagt, ich kenne ihn jetzt nicht selbst. Ich habe ihn auch nicht selbst getroffen. Wen ich getroffen habe, ist sein Umfeld. Und da ist mir schon aufgefallen, also er muss wirklich die Leute extrem gut ausgewählt haben. Ja? Alleine von der Ausbildung und vom Gedanken. Also es ist ja nicht so, dass du heute Präsident wirst und morgen sagst, wir akzeptieren den Bitcoin und deine ganze Regierungsmannschaft und alle, der ganze Staatsapparat geht ja sofort mit. du musst ja sozusagen die wichtigen Positionen auch mit den richtigen, ja, Coinern oder zumindest mit den richtigen Leuten besetzen. Wenn ich mir auch den Vizekanzler oder seinen Stellvertreter, der zu uns auch gesprochen hat, direkt live, also wie der gesprochen hat zum Bitcoin, dann hat er sein Personal, wenn ich das so sagen darf, wirklich weise gewählt. Die machen auch einen wirklich super Job, wie ich finde. Zumindest wie sie auftreten, wie sie authentisch auftreten, das würde ich mir von den ein oder anderen Politiker hier wünschen, dass ich wieder mal sehe, dass das, was ein Politiker sagt, auch wirklich in seiner Mimik und seiner Gestik auch bei mir ankommt, dass ich ihm das auch so abnehme, wie er das sagt. Das hat man dort, das Gefühl, und das ist ein schönes Gefühl, weil ja, sowas sieht man oder hat man in letzter Zeit nicht sehr oft gesehen. Und wie gesagt, die Geschichte wird zeigen, ob Bukele mit seinen Maßnahmen richtig liegen wird. Es steht auch eine nächste Wahl an, 2024 wird er zur Wiederwahl antreten. Und da wird man sehen, wie das Wahlergebnis aussieht. Und ja, auf das freue ich mich. Es ist ein Experiment. Und ganz ehrlich, das Risiko liegt ja nicht auf der Bukele-Seite, wenn das Bitcoin-Experiment scheitert. Das Risiko liegt bei den Investoren. Das Risiko liegt natürlich auch beim Bitcoin selbst. Ja, also wie sich das selbst weiterentwickelt. Weil diese Ankündigungen, jetzt wenn wir jetzt vom Thema Lightning hat so einen Dauerschlaf oder einen Röschenschlaf genommen die letzten 2 Jahre. Da ist von der Entwicklung her nicht wirklich was weitergegangen. Bis 7. September, bis Bukele gesagt hat, Bitcoin ist international, also ist Legal Tender. Von da an, mit der Shiba Wallet, mit der Umsetzung, haben die Lightning Wallet plötzlich wieder Aufschub bekommen und das ganze Ökosystem wird wieder vorangetrieben. Das heißt, es ist wichtig, dass es so Leute wie Bukele gibt, dass es so Pläne, so Strategien gibt, weil das eben den aus meiner Sicht wichtigen Schub für das ganze Ökosystem Bitcoin bringt. Und das dann eben nicht nur Vorteile für El Salvador, sondern eigentlich fürs ganze Bitcoin-Netzwerk und alle Millionen von Bitcoin-Fans da draußen.
Alles klar. Super, super spannend. Tolle Einblicke. Matthias, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Danke, Jakob.
Ja, das war Matthias Reder, in Österreich tätig bei Coinfinity, ist gerade zurück aus El Salvador. Ihr habt es gerade gehört, einem hochspannenden kleinen mittelamerikanischen Land, das sich zum Bitcoin-Country entwickelt. Das war's von unserer Seite heute. Wir werden das natürlich weiterverfolgen. Bis zum nächsten Mal und ciao.